Wiederkunft des Herrn. Eines der zentralsten Themen der Christenheit, seiner Kinder, seit vielen Jahren. Und wo ich jetzt wieder mal diesen Text gelesen habe, den wir gleich lesen werden, habe ich gedacht, interessant, damals die Gemeinde zur Thessalonicher, die ich jetzt heute auch schon erwähnt habe, sie hat damals schon gewartet, dass der Herr Jesus kommt. Und als die ersten Menschen nach der Gründung der Gemeinde, wo Paulus ihnen versucht hat, den ganzen Ratschluss zu erklären, die ersten Menschen heimgegangen sind, dann haben sie sich Sorgen gemacht. Sie haben etwas nicht verstanden. Wie ist das denn? Wir haben gewartet, dass der Herr Jesus jetzt also in Kürze kommen wird. Und jetzt sind die Ersten verstorben. Was passiert mit denen? Wir wollen uns mal diesen Text lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Das merken wir schon, das ist die Fortsetzung. Ja, Grisha hat uns heute schon einige Texte daraus gelesen, aber ich denke, das ist nicht schlimm, wenn wir es noch einmal lesen und uns da versuchen, ein bisschen zu vertiefen. 1. Thessalonicher 4, 13 bis Kapitel 5, 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, sogar Paulus hat so gedacht, dass er eventuell zu denjenigen noch gehören wird, dass er entrückt wird, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, diese drei Dinge müssen geschehen, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nur einander mit diesen Worten. Also alles ist in Ordnung, die sind entschlafen, die warten, solange es und sobald es soweit ist, wird Jesus sie aus den Toten auferwecken. Weiter, Kapitel 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Nun, wir wissen alle, wenn die Wehen bei der Frau ansetzen, dann ist das unumgänglich, das Kind wird geboren. Da kann man nichts mehr verhindern, da kann man nichts mehr machen, das ist jetzt soweit. Ihr aber, Brüder, jetzt wendet er sich wieder an die Geschwister in Thessalonich, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, spielt keine Rolle, ob wir nun jetzt leben oder auch schon tot sind. Das heißt heimgegangen, tot nicht, ja? Ich denke mal, wir wissen alle diesen großen Unterschied. Christen sterben nicht, Christen gehen heim. Ja, wir können das sogar krass in dem Gleichnis, nicht Gleichnis, sondern in der Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann sehen, wo Jesus sagt, und das, da macht er schon in seiner Erzählung, macht er einen großen Unterschied. Dass der Lazarus gestorben ist und wurde hinweggetragen in Abrahams Schoß. Merken wir etwas vom Tod? Nein. Aber der andere ist gestorben und wurde begraben, steht geschrieben. Der reiche Mann, der Ungläubige. Die anderen, was Paulus sagt, die in der Finsternis leben, die sterben. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Nun, ihr Lieben, über die Zeiten und Zeitpunkten haben die Menschen sich schon immer sehr, sehr intensiv unterhalten und sich Gedanken gemacht und Christen auch und dann wird geforscht und getan und viele Bücher werden zu Rate gezogen und Gedanken ausgesprochen und Rechnungen aufgestellt und sogar Christen sind so weit gegangen manchmal in ihrem Wahn, dass sie gesagt haben, so dann und den Tag sogar bestimmt wird Jesus Christus kommen und haben sich dann weiß angekleidet und sind dann auf den Berg gegangen und haben gewartet, bis Christus sie abholen wird und allen solchen Scherzen. Einerseits ist es ja gut, dass die Menschen sich Gedanken darüber machen. Das Problem ist nur, dass der Feind immer dabei ist und versucht, sie auf die falsche Fährte zu bringen. Und so kommen viele Irrtümer hervor. Schon die Jünger damals, als Jesus noch auf dieser Welt war und er hat viel über die Zukunft gesprochen. Er hat angefangen und ist bis zum Schluss, hat er dieses Thema durchgezogen. Die erste Predigt seiner war, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er spricht schon von der Zukunft, ist nahe herbeigekommen. So ist, die Zeit ist hat angefangen. Und bis zum Schluss. Und als sie dann kurz vor seinem Tod auf dem Ölberg waren und wollten ihm noch diesen Tempel zeigen, und so sagt Jesus, es wird bald die Zeit kommen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird von diesem Tempel, es wird ganz zerstört. Und die Jünger, die waren so neugierig, die wollten es wissen, wann das geschieht. Und die fragen ihn, sag mal, Herr, wann wird das geschehen? Und, wie gesagt, auch bei den Thessalonicher war das eine brennende Frage. Sie wollten es wissen. Und deshalb muss Paulus ihnen einen Brief schreiben. Denn das wurde zu einem aktuellen Thema und die haben sich richtig Sorgen gemacht. Was ist los? Hat man uns belogen? Man hat gesagt, dass Jesus kommen wird, uns abholen und so weiter und jetzt sterben die Ersten. Bald werden wir vielleicht, sind wir vielleicht dran. Da sind 60, 70, 80-jährige Leute, die sagen, wir müssen auch bald sterben. Was ist mit uns? Jesus ist immer noch nicht gekommen. Das wurde zu einem aktuellen Thema. Und nun nimmt Paulus sich viel Zeit und beschreibt ihnen diesen Unterschied zwischen der Entrückung und dem Kommen des Herrn. Das sind zwei Paar Schuhen. Und die darf man nicht in einen Pott werfen. Leider ist es heute noch immer so, dass auch Christen heute immer es noch nicht verstehen. Und werfen das Ganze in einen Topf und dann kommen sie irgendwann mal durcheinander und wissen nicht, was eigentlich Sache ist. Dabei sind das zwei unterschiedliche Sachen. Von der Entrückung spricht unser Herr Jesus in den Evangelien, bis auf eine einzige Stelle, und die hat Grisch heute auch schon gelesen, bin ich auch sehr dankbar für, dass sich das Ganze so schön überlappt. In Johannes Kapitel 14, von 1 bis 3. Sonst werden wir in den Evangelien nirgendwo über die Entrückung etwas finden. Seltsam, aber ist so. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und selbst sogar, wenn wir ganz vorsichtig mal lesen, aufmerksam lesen und versuchen uns zu versetzen in die Zeit der Jünger und nehmen auch noch den Kontext dazu, wo dieses Gespräch stattgefunden hat. Ich habe es nämlich zu Hause gemacht. Das Gespräch mit den Jüngern da. Und auf einmal kam dieses vor, und dann sagt Jesus, braucht ihr keine Gedanken machen. Und dann erklärt er ihnen das. Jesus sagt ihnen, wo er hingeht. Die wollen es wissen, wo er hingeht. Und dann sagt er ihnen dieses. Auf einmal sagt der Philippus, zeig uns den Vater. Wo gehst du denn hin? Und dann merkt man in diesem ganzen Kontext, sie haben es trotzdem nicht verstanden, dass es hier um die Entrückung eigentlich geht. Wo Jesus ankündigt, wie das eigentlich geschehen wird. Und selbst das nicht in solche Details, wie Paulus das hier bei den Thessalonicher macht. Vielleicht würde die eine und der andere ein bisschen stutzig sein jetzt und würde sagen, das kann es doch nicht sein. Wir haben so viele Schriftstellen gelesen und so viele Predigten auch schon mal gehört. Ja, wenn wir nur Matthäus Kapitel 24 nehmen werden und dann gucken wir uns das mal an jetzt, dann ist doch ganz klar, dass da angedeutet ist. Und es wurde auch so viele Predigten gepredigt schon darüber, dass dies ist das Kommen unseres Herrn, wo er uns zu sich nehmen wird. Wollen wir mal das lesen. Und dann sagt Jesus, und das war auf dem Ölberg, gerade in dieser Rede, wo die Jünger eigentlich sich interessiert haben, wann wird das geschehen, Jesus hat ihnen den Zeitpunkt nicht gesagt. Denn er sagt noch nicht mal, ich weiß das, das weiß nur mein himmlischer Vater. Aber, und dann fing er an, ihnen von vielen Zeichen zu erzählen und erklären, was eigentlich über diese Welt alles kommen wird, damit sie aufmerksam sind, damit sie Acht geben darauf und erkennen, das ist jetzt nicht mehr bald, nicht mehr lange, das ist bald, wird bald geschehen. Und dann, sagt er, wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, wenn man nicht vorsichtig liest und aufmerksam, dann könnte man sagen, oh, das ist ja die Parallele hier zu diesem Text, was wir eben gelesen haben. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Oh, sehen wir auch die Posaune wieder hier. Und sie werden eine Auserwählten, natürlich sind wir das doch, oder? Versammeln von den vier Windrichtungen her, von einer Ende des Himmels bis zum anderen. Also, Posaune, aber vorsichtig, ist das die Posaune gemeint? Wir werden sehr viele Schriftstellen über die Posaune Gottes, über die Posaune Engels lesen in der Bibel. Wir können die nicht alle in einen Pott schmeißen. Die haben alle einen wichtigen Platz, natürlich. Aber das wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschehen. Hier geht die Rede, wo Paulus sagt, von einer Posaune Gottes. Und hier ist das, dass die Posaunen, die Engel werden Posaunen. Und zu welchem Zeitpunkt, wir müssen das im Ganzen sehen, betrachten. Das ist die eine Stelle. Und dann würden wir vielleicht sagen, ja, aber wie ist das mit der Auferstehung? Schau mal, in Johannes Kapitel 11, 25 und 26 lesen wir Folgendes, wo Jesus sich mit der Martha unterhält, direkt, wo ihr ein paar Tage nach dem Tod des Lazarus gekommen ist, und sie sagt, wärest du hier gewesen, wäre Lazarus nicht gestorben. Jesus sagt, wenn du glaubst, dann wird er auferstehen. Sie sagt, ja, ich weiß es, dass er an dem jüngsten Tag auferstehen wird. Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und wie ist das mit der Auserwählten, haben wir jetzt gerade angesprochen, in Matthäus 24, 31? Nun wollen wir das Ganze mal jetzt gegenüberstellen. In Matthäus haben wir jetzt gelesen, wenn wir aufmerksam mitgelesen haben, Jesus kommt sichtbar für die Menschen. Ja, Jesus kommt da, in den Wolken. Und alle Menschen werden ihn sehen und werden vor ihm zittern. Und er stellt seine Füße auf diese Erde. In Thessalonicher haben wir gelesen, werden wir ihm entgegen in die Wolken aufgenommen werden. Werden wir ihm entgegengehen? Jesus wird uns von da holen. Ja, er kommt aus seinem Himmel. Aber der Treffpunkt ist in der Luft, in den Wolken. Wir werden weggerückt und die Welt wird's nicht merken. Die werden ihn nicht sehen. Auch wir werden ihn hier nicht sehen. Wir werden ihn sehen, wenn wir schon entrückt sind bei ihm, da in den Wolken, ja. Aber hier in Matthäus-Evangelium geht die Rede vom Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommen wird später und um diese Welt zu richten. Der nächste Punkt. In Matthäus Evangelium sammeln die Engel die Auserwählten. wenn wir aufmerksam zugehört haben. Die Engel werden ausgesandt mit dem Posaunenschall und werden einsammeln alle Auserwählten von allen vier Winden, von allen Ecken der Welt. Also geht es nicht um diese Auserwählte, zu denen wir gehören, als Gemeinde Jesu. Nicht um die Kinder Gottes, die heute Jesus Christus aufgenommen haben und warten auf sein Kommen. In Thessalonicher hingegen steht, Jesus kommt selbst, er schickt keine Engel, um uns zu sich zu rufen. Er kommt höchstpersönlich, ihr Lieben, ist das nicht beglückend? Ist wieder komplett was anderes. In Matthäus wird nichts von der Auferstehung erwähnt. In Thessalonicher ist die Auferstehung das Hauptthema. In Matthäus ist nichts über die Reihenfolge dieser Auffahrt beschrieben. In Thessalonicher ist das die wichtigste Lektion, wo Paulus das Schritt für Schritt sagt, wie das geschehen wird. Erst, wenn die Posaune Gottes erschallt, dann werden die Toten auferweckt und in demselben Augenblick, danach sogar, das ist in einem Atom, Atom aus dem Griechischen, das ist die kürzigste Zeitabschnitt überhaupt, ist noch viel, viel weniger als eine Sekunde, aber trotzdem danach, erst werden die Toten auferweckt und danach wir, die wir leben, merken wir die Reihenfolge schön beschrieben, wie das geschehen wird und werden hingerückt werden, in die Wolken, in die Luft, mit Jesus. Welche Wolken, weiß ich nicht. Ob diese hier, keine Ahnung, glaube ich nicht. Aber spielt doch keine Rolle. Wir merken nur den Unterschied. Also ist in Matthäus Evangelium überhaupt nicht die Rede von der Entrückung. Oh, da wird auch noch eine beliebteste Stelle oft benutzt dafür und wird das angewandt. Natürlich wird das so ungefähr geschehen. Doch die Anwendung aus Matthäus Kapitel 24, da wo Jesus sagt, einer wird genommen, der andere wird bleiben, hat mit der Entrückung gar nichts zu tun. Das ist ein Ausreißen aus dem kompletten Kontext etwas und eine Anwendung, eine komplett andere Anwendung geben. Ihr Lieben, darüber kann ich jetzt nicht stehen bleiben, sonst wird die Predigt wieder zu lang. Können wir zu Hause mal recherchieren. Vielleicht meint Paulus hier dann im Vers 15, wie wir heute gelesen haben, aus Thessalonicher 4, dass er sagt, Moment mal, in einem Wort des Herrn, sagt er. Ne? Denn das sagen wir euch, sagt Paulus, in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Tja, da haben wir es ja doch. Wort des Herrn, also hat Jesus das doch gesagt, also steht es doch in den Evangelien. Werden wir aber nirgendwo finden. Das, was Paulus hier erklärt, dass Jesus das irgendwo in den Evangelien gesagt hat. Könnte man vielleicht zulassen, den Gedanken, dass nicht alles in den Evangelien hineingeschrieben wurde, was Jesus gesagt hat? Möglich. Denn so eine Stelle gibt es auch als Beweis sogar. In Apostelgeschichte Kapitel 20, wo Paulus mit den Epheser spricht. Und dann sagt er unter Umständen einen Gedanken, geben ist seliger als nehmen, hat Jesus gesagt, hat er gesagt, zu den Ephesern. Tatsächlich, wir werden diesen Text, geben ist seliger als nehmen, in den Evangelien nirgendwo finden. Und Paulus sagt aber, dass Jesus hat das gesagt. Wenn es dem so wäre, dann kommen wir in einen anderen Konflikt, und zwar sagt Paulus zu den Korinther, als er auch ganz ausführlich, er spricht über die Entrückung ausführlich zu den Korinther einmal und zu den Thessalonicher. Und im Korintherbrief, in 1. Korinther Kapitel 15, 51, können wir nachlesen, da ist Folgendes, der Paulus sagt, das ist ein Geheimnis. Das ist bisher eine verborgene Wahrheit, die Entrückung. Also merken wir, wenn das eine verborgene Wahrheit gewesen war, dann konnte Jesus darüber nicht sprechen. Es gibt Dinge, die Jesus später den Aposteln offenbart hat, die er bei seiner Lebzeit nicht gesagt hat. Ist auch ein klarer Beweis dafür, als Paulus spricht über in 1. Korinther 11 über das Abendmahl, haben wir ja immer wieder hier gelesen. Und dann sagt er, ich habe es von dem Herrn selbst bekommen. Ja, Paulus, du warst ja gar nicht da. Du hast die Gemeinde verfolgt. Und Jesus hast du gar nicht zugehört. Und wenn überhaupt, dann niemals als Auftrag. Also hat er das ganz klar von Jesus bekommen, später, wo er schon im Glauben war. Aber das war ja schon viel später, als Jesus hier auf dieser Erde war. Also merken wir, dass Gott hat den Aposteln später immer wieder einige Wahrheiten offenbart. Oder denken wir an Petrus. Als er hungrig ist und ist auf dem Dach da eingeschlafen und der Cornelius wartet da, dass irgendwann mal ihm eine Erscheinung kommt, da kommt der Engel zu Cornelius und sagt, sende die Leute nach Joppe, der Petrus ist da und sagt, er soll zu dir kommen. Diese Zeit, wo diese dann fahren, um Petrus abzuholen, träumt der Petrus da oben. Und was ist das für ein Traum? Das war nicht ein gewöhnlicher Traum. Da spricht Jesus auf einmal ganz klar zu ihm eine tiefe Wahrheit, was Petrus bis dahin noch nie gehört hat. Dieses Tuch, wissen wir noch, mit diesen unreinen Tieren. Petrus sagt, ich habe nie etwas Unreines gegessen, werde ich auch jetzt nicht. Dann sagt Jesus ihm, was ich gereinigt habe, da darfst du nicht für unrein halten. Also, viele Wahrheiten hat Jesus durch den Heiligen Geist oder auch höchstpersönlich später den Aposteln offenbart. Und dazu gehört auch dieses, wenn wir das Wort jetzt werden untersuchen. Kann ich jetzt nicht auf jeder Kleinigkeit stehen bleiben, aber als Gedanken mitzugeben. Nun, kommen wir wieder zu den Thessalonicher. Sie waren wohl informiert über den Tag des Herrn. Das war für die ganz klar. Wir haben es gelesen, dass von den Zeiten und Zeitpunkten, sagt, da brauche ich euch gar nicht zu schreiben, darüber haben wir uns schon genug unterhalten. Ihr wisst ja ganz klar, was Tag des Herrn bedeutet. Und ihr habt das auch verstanden. Sagte, das wird für euch nicht kommen wie ein Dieb in der Nacht. Leider, leider muss ich auch hier wieder sagen, dass oft ich Predigten gehört habe, dass dieses auf die Gemeinde angewandt wurde. Dass der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Sind wir dann bereit? Wir haben nichts damit zu tun. Der Dieb kommt dann, wenn wir schlafen, wenn wir nicht vorbereitet sind. Aber wenn wir nüchtern sind, weiterlesen, nur einfach ein bisschen weiterlesen. Wenn wir vorbereitet sind, wenn wir warten, der kann kommen, dann kann der uns nichts antun. Dann werden wir alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, dass der nicht reinkommt. Und so ist es auch hier. Wenn wir wissen, dass der Herr Jesus bald kommen wird, uns abholen, dann sind wir nüchtern, dann sind wir bereit auf das Kommen unseres Herrn. Erste Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 2. Wo Paulus hier gesagt hat, euch ist das nicht nötig, darüber zu sagen. Ihr aber, Brüder, und jetzt kommt er wieder zu der Gemeinde, um sie zu ermutigen. Ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Nein, das ist nicht für euch. Überhaupt, ich habe mich über die Gemeinde jetzt sehr viel Gedanken gemacht. Ich gesagt, was war das für eine Gemeinde? Und ich musste feststellen, das war so eine feine Gemeinde, so eine wunderbare Gemeinde. Das fängt ja schon im ersten Kapitel an. Und da sagt Paulus, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und eure standhaftem Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja, von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Wie fein. Indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgekommen habt mit Freude, aufgenommen, Entschuldigung gehabt, mit Freude des Heiligen Geistes. So, dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien. Ein Vorbilder für Gläubigen, das ist eine Nummer für sich, sage ich immer. Ist viel schwieriger, als ein Vorbild in der Welt zu sein. Aber sie waren Vorbilder für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall in eurem Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Das ist bei ihnen eine Selbstverständlichkeit gewesen. Da brauchen wir gar nicht darüber reden. Ihr seid wirklich sehr gut. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Wisst ihr, vor einiger Zeit, wo ich mir Gedanken gemacht habe, auch in der Offenbarung, dann ist mir eine interessante Sache aufgefallen. Was für eine Parallele hat diese Stelle, wo Paulus hier über die Gemeinde zu Ephesus schreibt und sie lobt, mit dieser Stelle? Merken wir den Unterschied? Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftem Ausharren in der Hoffnung und unseren Herrn Jesus Christus in unserem Gott und Vater. Und jetzt guck mal, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Sehen wir Parallelen? Lorraine, was siehst du jetzt genau in dem Vers und da auch? Was fällt dir auf, wo das Gleiche kommt? Welche sind das? Welche Worte? Vivian, Ilona, könnt ihr helfen? Irene. Korrekt. Jawohl, diese drei Worte kommen da zum Vorschein. Wie bei einer, so auch bei der anderen Gemeinde. Dieses unten, das ist in der Offenbarung, da spricht Gott die Gemeinde zu Ephesus an. Oben schreibt Paulus die Gemeinde zu Thessalonicher an. Nun würden wir sagen, ist ja wunderbar. Aber komischerweise, wenn wir die Offenbarung weiterlesen werden, dann sagt Johannes da, oder Jesus durch Johannes zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen, aber dann ist er unzufrieden mit dieser Gemeinde. Etwas stimmt nicht. Und wenn wir das jetzt ganz genau hingucken, da werden wir sehen, woran es liegt. Und zwar, bei den Thessalonicher waren die Werke im Glauben, bei Epheser nicht. Bei den Thessalonicher war die Bemühung in der Liebe, bei Epheser nicht. Bei den Thessalonicher war der standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf den Herrn Jesus, bei den Epheser nicht. Wir würden sagen, na ja, hat man es vielleicht einfach nicht reingeschrieben oder so. Na. Dann würde Jesus nicht zu der Gemeinde Ephesus sagen, ich habe aber etwas wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Bei den Thessalonicher sehen wir, dass sie ihre Bemühen war in der Liebe, merken wir? Das hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Ihr Lieben, wir können zur Gemeinde kommen, wir können irgendeinen Dienst tun hier und so weiter, weil ihr das müsst. Das braucht Jesus gar nicht. Er könnte sofort aufhören. Das bringt nichts. Im Gegenteil, wir lügen uns etwas in die Tasche. Jesus will die Zuneigung. Jesus will die Liebe haben. Jesus will, dass unsere Werke, unsere Bemühungen, unser standhaftes Ausharren, nur aus diesem Grund ist, Herr Jesus, ich liebe dich so sehr, deshalb tue ich das, ich möchte das tun, ich tue es so gerne für dich, weil ich dich so sehr liebe. Und das hat die Gemeinde zu Ephesus mal gehabt. Auf einmal war das alles weg. Und deshalb tadelt Jesus sie und sagt, wenn du nicht die erste Werke tun wirst, aus Liebe, die du getan hast damals, werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Ach, die Gemeinde zu Thessalonicher war eine feine Gemeinde. Sie hat das alles gehabt. Weiter sagt er, nichts mehr, die hat nichts mehr mit dieser Finsternis zu tun und sagt im Vers 9b, dass du bist von den Götzen, hast du dich zu Gott bekehrt. Was für ein Zeugnis. Es ist unmöglich, dass dieser Tag euch wie ein Dieb in der Nacht überraschen wird. Denn, wollte er sagen, ihr seid nicht mehr da, wenn dieses passieren wird. Es ist unmöglich. Deshalb wird das nicht alles in einen Topf. Und es ist wichtig, Geschwister, dass wir das einmal begreifen und dass wir diese Gedanken einfach uns richtig fest eingravieren in unser Herz. Wenn Jesus kommen wird mit seinen Engelschar und diese großen Gerichte hier anfangen werden, dann sind wir einfach nicht mehr da. Das ist eine Information, die uns gegeben ist, damit wir den Leuten das heute weitergeben, was mit ihnen passieren wird, wenn sie nie Buße tun werden. Aber hat mit uns gar nichts zu tun. Was für eine Gewissheit wird hier den Thessalonicher gegenüber ausgesprochen. Meine Frage ist, hast du sie? Oder hast du immer noch Angst vor der Zukunft? Ist vielleicht eine gewisse Gleichgültigkeit drin? Und die Zweifel umschlingen dein Herz? Dann stimmt was nicht. Ihr Lieben, wenn wir uns nicht Tag aus, Tag ein auf unseren Herrn Jesus freuen und wenn wir mit den Gedanken nicht ausstehen und zu Bett gehen abends mit den Gedanken, Herr, vielleicht ist heute soweit, dann stimmt was nicht. Geschweige noch, wenn wir zu Bett gehen und sagen, oh, wenn der Herr diese Nacht kommt, bin ich dabei. Und das ist eine ganz gemeine Lehre. Wenn wir hier predigen oder weitergeben jemanden und sagen, wenn du heute gesündigt hast oder irgendwas getan hast und der Herr kommt, dann bist du verloren. Denn das ist eine Lehre von Teufel, Entschuldigung. Jetzt sage ich das aber ganz krass. Denn dadurch flößt er uns wirkliche Zweifel ins Herz hinein. Nein, ihr Lieben, ich will damit nicht sagen, dass wir voll beladen mit Sünden in den Himmel kommen werden. Aber wenn wir danach streben, wenn wir den Herrn Jesus lieben, so wie unsere Kinder uns lieben, und sie sich dann irgendwann mal vergehen, hier oder da schmeißen wir die nicht aus dem Haus. Wir wissen, das Kind das will. Es kann aber nicht manchmal. Und wenn wir die dann zur Rede stellen, den Sohn oder die Tochter, und sagen, ich wollte das, Papa, nicht, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Aber wir sind so hartherzig, sagen, noch nichts kommt gar nicht in Frage. Oder? Wie viel mehr unser himmlischer Vater. Ihr Lieben, wenn wir dieses bekommen haben, ihr seid heilig in Christus, an die Heilige der Gemeinde sowieso. Wir haben einen Status bekommen, wir sind Kinder Gottes, der Geist Gottes spricht zu meinem Geist. Ich bin sein Kind, aber wir leben im Fleisch und wir werden immer wieder mal hier unterfallen. Da brauchen wir uns nicht aber vom Teufel einzuflößen, selbst wenn hinter diesem Teufel ein Bruder steht und uns sagt, oh, jetzt gehst du aber verloren. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte nur, dass wir mit dieser Freude erfüllt sind und mit dieser Erwartung und mit dieser Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Ja, das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt den Kopf unter ein Kissen legen und sagen würden, oh, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Ihr Lieben, dann das ist gefährlich. Dann wird es gefährlich. Dann ähneln wir bald diesem verlorenen Sohn. Ja, der war ein Sohn des Vaters. Er ist gegangen. Er ist gegangen und ist irgendwann mal weit in der Gosse, ist er bei den Schweinen gelandet. Und er würde verloren gehen, selbst wenn es auch der Sohn des Vaters gehen. Würde der nicht zurück zum Vater gehen, würde der da in diesem Kot umkommen. Für immer. Und deshalb will ich sagen, selbst wenn wir Kinder Gottes sind, ihr Lieben, und wenn wir auch sogar diesen Gedanken zulassen und fangen an zu sündigen und sagen, mir kann nichts mehr passieren, dann leben wir sehr gefährlich. Ein und der andere wird vielleicht sagen, ich verstehe das alles. Aber irgendwie die letzte Zeit geht es mir so, irgendwie bin ich so gleichgültig, irgendwie komme ich nicht vorwärts in meinem geistlichen Leben. Irgendwie bin ich gefallen und habe keine Kraft aufzustehen. Paulus gibt hier einen wunderbaren Rat. Vers 8. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Heil der Hoffnung auf das Heil. Brustpanzer des Glaubens. Ihr Lieben, ein Brustpanzer, wir wissen, bei einem, oder eine Schützweste, wie man die heute modern sagt, früher war das ein Brustpanzer, das ist ganz, ganz wichtig für einen Krieger. Und wenn wir zum Beispiel auch sogar mal in der Geschichte hineingucken, wie die Krieger aufgetreten waren zu der Zeit, sie waren eigentlich nicht besonders vermummt. Ja? Alles schützen so, damit nichts... Nein, aber die haben eine Weste gehabt und einen Helm. Sonst haben sie nackte Hände gehabt, auch die Beine. Total ungeschützt. Warum? Weil diese Glieder alle, die waren so trainiert, wie sie damit umgehen konnten. Und selbst wenn der Feind trifft, eine Hand oder einen Fuß oder sonst noch was, das heißt noch nicht, dass der außer Gefecht gesetzt wurde. Ein guter Krieger, der fällt nicht so schnell hin. Der beißt die Zähne zusammen und dann geht's weiter. Aber wenn die wichtigsten Organe beschädigt sind, Herz, Nieren, Bauchbereich, dann ist es aus. Oder Kopf. Und der Feind, der zielt immer als allererstes entweder ins Herz oder Kopf. Deshalb waren die immer schön geschützt. Und davon spricht Paulus hier. Brustpanzer des Glaubens. Es ist ein Schutz für unsere wichtigsten Organe. Und das müssen wir haben. Was ist dann das jetzt so praktisch zu verstehen? Ich weiß, einer und der andere hat es schon mal gehört. Und oft vergessen wir das. Und deshalb müssen wir uns vielleicht erinnern daran. Brustpanzer des Glaubens. Es geht hier um den Glauben. Ja, welchen Glauben? Ja, ganz einfach. Den Glauben, der aus dem Hören kommt. Wir lesen in Römer Kapitel 10, Vers 17, so einen wunderbaren Vers. Und ich denke mal, das ist der Schlüssel dafür. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und wenn wir es aus dem Griechischen gucken, dann steht da Verkündigung oder vom Hören. Das Wort, der Glaube kommt vom Hören. Das Wort Rhema, was da steht, ist vom Geist. Dieser Geist Gottes, der in unseren Herzen ist, der spricht permanent zu uns, der begleitet uns, der führt uns wieder zum Wort Gottes hinaus und sagte, dass unser Glaube kommt davon, wenn wir hören diesen Geist, der es aus dem Wort Gottes nimmt und uns das erklärt. Und wir danach tun, dann wird unser Glaube fest, dann wird unser Brustpanzer immer fester, immer sicherer. So dass die feurigen Pfeilen des Teufels dann nicht werden durchdringen können. Unmöglich. Die Frage nur, wie viel beschäftigen wir uns mit dem Wort? Oder wie taub sind wir für dieses Hören des Geistes heute noch? Können wir seine Stimme hören? Und wenn wir das Wort nicht lesen, ihr Lieben, wenn uns das irgendwo im Regal liegt und ab und zu mal zur Hand nehmen, dann werden wir auch die Stimme des Geistes nicht hören. Das können wir vergessen. Denn Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich den Vater bitte, dass der Heilige Geist kommt. Denn was wird er machen? Er wird es von meinem nehmen und euch geben. Er wird es von dem nehmen, was ich gesagt habe und wird es euch ins Herz hineinlegen. Deshalb ist das Wort Gottes so lebendig. Das Wort Gottes an sich ist eigentlich genauso ein Buch wie alle anderen Bücher. Aber warum ist es so lebendig? Weil der Geist Gottes immer wieder, wenn wir lesen, uns das erklärt und ins Herz legt. Deshalb ist das so lebendig. Aber dafür müssen wir das lesen. Also kommt unser Glaube vom Hören des Geistes, der das von Logos, von diesem geschriebenen Wort nimmt, was Jesus Christus uns hinterlassen hat. Tun wir das nicht, wird unser Glaube scheitern. wird unser Brustpanzer dermaßen zerfleckt oder werden wir ganz nackt vor dem Teufel stehen können? Können wir bestehen? Von wegen, das ist ein leichtes, uns abzuschießen. Und genauso auch mit dem Helm. Helm des Heils. Jemand hat mal gesagt, jegliche Sünde ist von Unglaube charakterisiert. Und wenn Gläubige sündigen, haben sie der Lüge Satans geglaubt. Das ist schon mal eine Aussage. Helm der Hoffnung oder des Heils, sagt Paulus zu den Epheser. Wie ich das schon gesagt habe, dass der Feind immer wieder entweder ins Herz oder auf den Kopf zielt. Heil und Hoffnung sind sehr, sehr miteinander verbunden. Deshalb ist es kein Widerspruch in sich, wenn Paulus mal sagt, Helm der Hoffnung oder Helm des Heils. Durch die Gedankenwelt kommt die Information oder dieser Schuss vom Teufel ins Herz hinein. Und wenn der im Herz gelandet ist, dann verlieren wir die Hoffnung. Dann verbreitet sich Zweifel, dann verbreitet sich alles Mögliche in unserem Herzen, dass wir die Hoffnung verlieren. Und wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, keine lebendige Hoffnung mehr, dann ist er verloren. Nicht von ungefähr sagt man, Hoffnung stirbt zuletzt. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Hoffnung auf unseren Herz immer aufrecht bleibt. Aber um diese Hoffnung zu zerstören, weiß der Feind ganz genau, muss ich da dran kommen. Die Hoffnung ist aber in unserem Herzen. Aber wie komme ich da ins Herz? Er hat einen Panzer. Also versuche ich durch den Kopf. Versuche ich durch die Gedanken abzuschießen. Ich liebe diesen Satz, den Luther mal gesagt hat. Wir können die Gedanken oder die Vögel über unseren Kopf können wir nicht verbieten zu fliegen, aber wir können ihnen verbieten, ein Nest auf dem Kopf zu machen. Und wenn wir diese Gedanken in unserem Kopf aufnehmen, fangen an darüber zu grübeln und zu danken, dann dauert es nicht mehr lange, dass die ins Herz runterfallen. Und dann machen sie ihre Sache weiter. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Helm des Heils auf unserem Kopf haben, dass wir diesen Gedanken nicht zulassen, in den Kopf hineinzukommen. Ich komme langsam zum Schluss. Paulus schreibt an die Epheser im 9. und 10. Vers. Was für ermutigende Worte, ihr Lieben. Unsere Bestimmung, ob wir schlafen oder wachen, ob wir leben oder entschlafen sind, zusammen werden wir mit ihm leben. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Ist das nicht beglückend, so etwas zu wissen? Der hat uns nicht für den Zorngericht bestimmt. Unsere Bestimmung ist bei ihm, bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. Dafür hat er uns bestimmt. Wissen wir das? Sagen wir uns das jeden Tag aufs Neue? Meine Bestimmung ist, mit dem Herrn zu sein, alle Zeit. Und dann spielt das auch keine Rolle mehr. Wenn wir das wissen, wofür wir bestimmt sind, spielt das keine Rolle mehr. Ob wir nun sterben bzw. heimgehen, ja, unser Körper jetzt beerdigt wird. Oder ob wir leben, das spielt keine Rolle. Dann wird auf einmal der Tod so von irrelevant in unserem Leben, so von unbedeutend, dann können wir lachen drüber. Na und? Das können die Ungläubigen nicht verstehen, wenn man mit ihnen redet, sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Du spinnst, das geht gar nicht. Das glauben sie dir nicht und kaufen es nicht ab. Und doch. Das hat Paulus uns ganz klar gezeigt. Das haben die Jünger ganz klar gezeigt. Die haben davor nicht Angst gehabt. Ja, er sagt sogar, ich wünschte mir schon abzuscheiden. Ich würde so gerne gehen. Kopf ab oder ans Kreuz genagelt. Aber das kann nur einer denken, der hier wirklich ein Fremdling ist, ihr Lieben. Wenn wir hier nur mit dem Körper sind, aber mit unseren Gedanken und Herz im Himmel. Denn unser Bürgerrecht ist da. Und das können wir nur dann, wenn wir mit demjenigen, der da wohnt, der uns zu sich haben will, eng verbunden leben, Tag aus und Tag ein. Der letzte Vers. Dann beten wir. Was für eine Aufforderung. Wie wichtig ist es doch, dass wir ständig Gemeinschaft untereinander pflegen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ja, ich weiß, es gibt heute Christen, die sagen, das muss nicht unbedingt in die Gemeinde gehen. Ich glaube im Herzen und ich liebe auch meinen Herrn und so weiter. Ja, das kann ich sowieso nicht abkaufen, solche Menschen, wenn er sagt, ich liebe den Herrn. Wenn du den Herrn liebst, dann liebst du auch seine Braut. Anders geht das nicht. Das geht einfach anders nicht. Da bist du ein Ärgernis in Gottes Auge. Denn er hat für diese Braut einfach alles getan und jetzt bist du auf einmal, ignorierst du seine Braut? Paradox, geht gar nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Gemeinde lieben, dass wir uns untereinander lieben, dass wir hier zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig annehmen, dass wir gegenseitig uns tragen, dass wir füreinander beten, ja kämpfen miteinander, uns stützen, ja und ermahnen und ermutigen. Ach, es gibt so viel. Wir brauchen einander, ihr Lieben. Und glaubt mir, alleine werden wir in dieser Welt niemals bestehen. Denn wir sind bestimmt für den Himmel, aber wir sind bestimmt für den Himmel gemeinsam und nicht einzeln. Als eine Braut Christi sind wir bereit, unseren Herrn Jesus zu begegnen. Gucken wir uns die Punkte mal an, wofür wir heute beten wollen. Wenn einer und der andere sich vielleicht jetzt zu sehen bekommen hat, es ist kein Problem, es ist gut, dann wollen wir dafür beten. Wir wollen uns gegenseitig helfen. Wir wollen uns neu aufrichten und vorwärts schauen. Wir wollen beten um ein bewusstes Leben in der Heiligung. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das steht ganz klar in Hebräer Kapitel 12, Vers 14 geschrieben. Wir wollen um die Bewahrung unseres Glaubens bis zu seiner Wiederkunft beten. Dass wir standhaftig bleiben, dass wir nüchtern sind und nicht so wie die Besoffenen, sagt er, in der Nacht. Wir haben nichts damit zu tun. Wir werden immer wieder zur Nüchternheit aufgefordert. Und vielfältige Frucht für das Reich Gottes. Wir wollen nicht mit leeren Händen dahin kommen, oder? Nein, der Herr hat uns so vieles bereitet. Aber er will, dass wir für ihn wirken. Und dass wir es aus Liebe tun, ihm gegenüber. Wir stehen auf dafür und wollen beten.